Das Gras auf dem Hügel der königlichen Sternwarte in Greenwich ist so grün, wie nur ein englischer Rasen sein kann. Auf breit angelegten Wegen strömen Scharen von Menschen hinauf. Sie wollen vor allem eins: einmal auf dem Nullmeridian der Welt stehen und dabei ein Foto von sich schießen lassen. Der nullte Längengrad, der die Erde in zwei Halbkugeln teilt wie der Äquator, verläuft im Hof der Sternwarte zwischen zwei in den Boden eingelassenen Metallbändern. Als zusätzliches Bonbon wird er abends für ein paar Stunden in den Himmel projiziert, erzählt ein freundlicher Uniformierter, der darauf achtet, dass die Besucher eine ordentliche Reihe bilden.
When it starts to get dark, from the little square, above where it says Prime Meridian of the World,
bei Einbruch der Dunkelheit wird durch die kleine quadratische Öffnung oben am Observatorium eine Laserlinie ausgesandt. Sie kommt aus dem Loch heraus und geht ungefähr 15 Meilen oder 25 Kilometer nach Norden. Es ist ein grün leuchtendes Licht, das genau eine Minute vor Mitternacht abgeschaltet wird.
Genau eine Minute vor Mitternacht. Man kann die Uhr danach stellen. Mit der Zeit nimmt man es in Greenwich nämlich sehr genau. Hier im Museum stehen sie, drei der legendären Uhren des John Harrison, die erstmals möglich machten, auch an Bord eines Schiffes die Zeit zu messen und damit seine Position zu bestimmen.
Die Längengrade hat man über die Zeitmessung gefunden. Man wusste, dass die Zeit in Greenwich eine andere ist als die in New York, weil die Erde sich dreht. Wenn man also die Zeit an Bord des Schiffes mitten im Ozean kannte und wenn man im gleichen Augenblick die Zeit eines festen Punktes kannte, dann ist die Differenz zwischen den beiden Zeiten äquivalent zur Entfernung zwischen den beiden Plätzen. Alles, was man wissen muss, ist die Zeit in Greenwich oder was auch immer der Referenzpunkt ist.
David Rooney, Kurator im Königlichen Observatorium, sitzt auf einem Hocker in einer kleinen Werkstatt. Hier ließ die Königliche Marine früher nach jeder Fahrt ihre Chronometer justieren. Heute werden in diesem mit Werkzeugen vollgestopften Raum antike Uhren repariert. Chronometer, so nannte man die Zeitmesser, die, anders als die damals gebräuchlichen großen Pendeluhren in ihren hölzernen Gehäusen, seetauglich waren.
Anfang des 17. Jahrhunderts gab es keine Uhr der Welt, die exakt genug war, um damit zu navigieren. Das Schiff bewegte sich im Wasser, die Temperatur änderte sich von arktischen zu tropischen Graden, salzige und feuchte Luft mischte sich ins Öl und ließ die Stahlteile rosten. Es war eine ungeheure Aufgabe, eine Uhr herzustellen, die unter diesen Bedingungen richtig ging. Und im 18. Jahrhundert wurde eine solche Uhr gemacht, von John Harrison.
Der baute seinen ersten maritimen Zeitmesser im Jahr 1730 und eine vierte letzte Version 29 Jahre später. Die war dank des Einbaus von Bimetallstreifen nicht mehr temperaturanfällig und weitaus handlicher. Die sogenannte H4 hatte mit 12 cm Durchmesser das Format einer großen Taschenuhr. Die Seeleute waren begeistert, weil diese Uhr zudem erschwinglich war. Die königlichen Astronomen aber reagierten säuerlich, weil ein Uhrmacher das Problem der Längengradbestimmung besser löste als sie selbst. Anfangs gab es viele lokale Zeitrechnungen. Wenn die Sonne am höchsten stand, war jeweils 12 Uhr mittags. Doch die Seefahrt und auch die Einführung der Eisenbahnen brachten eine gewisse Notwendigkeit mit sich, Fahrpläne anhand einer allgemeingültigen Zeit zu erstellen. 1884 einigte man sich schließlich bei einer internationalen Konferenz in Washington D.C. auf die Greenwich Mean Time und den Greenwich Meridian als Referenzpunkt für alle Längengradmessungen. Die Chronometer waren unglaublich wertvoll. Sie gehörten an Bord zu den bestgehüteten Schätzen.
Die königliche Marine begann ungefähr 1810, sämtliche Schiffe mit Chronometern auszustatten. 10 Jahre später als die Handelsflotte. Zuerst war die Indienflotte mit Chronometern versorgt worden. Die königliche Flotte hatte zunächst auf jedem Schiff nur einen Chronometer. Später gab es 2, 3 oder 4, dazu eine bestimmte Anzahl von Decksuhren. Das Chronometer wurde am sichersten Platz im Schiff aufbewahrt. Es wurde nie an Deck gebracht, wo die astronomischen Messungen von Sonne, Sternen und Mond gemacht wurden. Die Messergebnisse wurden dann unten im Kartenraum oder in der Kapitänskajüte mit dieser sehr akkuraten, kostbaren Taschenuhr gegengeprüft. Da wurden die Zeiten verglichen.
Aber nicht nur die Kapitäne der Weltmeere, auch die Themse-Schiffer wurden bedacht. Auf der Spitze des königlichen Planetariums prangt ein roter Metallball, aus dem ein Mast ragt.
That's the time ball. It was constructed so they could give a visual time signal to all the ships along this stretch of the river.
Das ist die Zeitkugel. Sie wurde deshalb konstruiert, um allen Schiffen entlang dieses Flussabschnitts ein sichtbares Zeitsignal zu geben. Jeden Tag wird die Kugel um 5:01 bis zur Mitte des Mastes gezogen, 2:01 wird sie bis zur Spitze gezogen und ganz genau um 13 Uhr fällt die Kugel runter. Warum ausgerechnet um 13 Uhr? Dafür gibt es einen Grund. Um 12 Uhr mittags kontrollierte der königliche Astronom nämlich die Genauigkeit seiner eigenen Uhr, weil die Sonne an ihrem höchsten Punkt am Himmel stand. Dann war 13 Uhr die erste und bestmögliche Gelegenheit, um das exakte Zeitsignal für die Schiffe zu geben. Und wegen dieser Kugel gibt es bei uns heute den Ausdruck being on the ball, pünktlich sein.
And that is where we get the expression from, being on the ball.